Ja, Petra, es ist richtig. Heute geht es unter anderem um Marie Hesse, die Mutter des mehr oder weniger berühmten Dichter Hermann Hesse. Ich habe das Thema noch etwas umbenannt. Zuerst dachte ich, ja, diese Krankheitserlebnis ist eine Sache, die möchte ich uns mitteilen, weil wir daraus lernen können, wie sie Krankheit erlebt hat, wie sie damit umgegangen ist und auch ihre Heilung nachher, wie es ihr zumindest für eine Zeit ihres Lebens wieder deutlich besser ging. Aber es ist noch viel größer, was ich mitteilen möchte. Ich habe es unter das Thema gefasst, Wohnung im himmlischen Haus. Wohnung im himmlischen Haus. Es ist gut, wenn der Mensch ein Zuhause hat. Ich vermute, dass wir alle so eins haben, so eine Wohnung, einen geschützten Raum, der sich abschließen lässt, der im Winter auch geheizt werden kann, bei dem man Wasser aus der Wand nehmen kann, wenn man es braucht. Und in der Wohnung kann man seine Vorräte horten, falls mal die Regale leer sind, dass man nicht gleich verhungern muss. Und dazu kommt noch, dass jeder ja seine Wohnung unterschiedlich einrichtet. Wohnung zu haben, klingt für uns so selbstverständlich. Für einen nicht geringen Bruchteil hier in Deutschland und hier auch in Weißenfels ist es nicht selbstverständlich. Sie schaffen es irgendwie nicht, Menschen diese Wohnung zu erhalten und alles Nötige zu tun, damit man drin wohnen kann. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Ein ganz wichtiger Grund ist, dass Menschen im Inneren nicht wohnen können und daher auf der Flucht sind, nicht mit sich klarkommen. Irgendetwas in ihrem Leben ist falsch gelaufen. Und dann klappen selbst solche selbstverständlichen Sachen nicht mehr. Manchen kann man helfen, manche lassen sich nicht helfen. Es gibt Menschen, die wohnen in Gebieten, da brodelt es. Da ist Krieg und alle normalen Regelungen des Friedens scheinen außer Kraft gesetzt. Auch da ist es nicht selbstverständlich, eine Wohnung zu haben, einen Schutzraum zu haben. Das ist bitter. Und dann möchte man einfach nur fliehen, möchte weg aus dieser unsicheren Umgebung. Wir haben Wohnung. Und ich weiß nicht, wie ihr eure Wohnung eingerichtet habt. Bei manchen war ich schon mal gucken, aber längst nicht bei allen. Aber das ist ja ganz unterschiedlich. Und wenn ihr in eure Wohnung reinkommt, wie ist es da? Fühlt ihr euch wohl?
Ja, unsere Wohnung.
Eure Wohnung, ja. Kann man ja ganz unterschiedlich einrichten. Ja, man kann sie im modernen Stil einrichten. Man kann sie so im rustikalen Stil einrichten. Man kann sie ganz aufgeräumt lassen, dass kaum was zu sehen ist. Man kann sie künstlerisch einrichten, mit Bildern übersät oder so. Man kann sie ganz leer haben, man kann sie aber auch ganz voll haben, indem man jedes Stück, was man irgendwo findet oder kauft, in diese Wohnung stellt, immer auf einen Haufen. Und dann ist alles, was ich je im Leben erlebt habe, ist in dieser Wohnung. Und man kann es nicht loslassen. Andere finden es furchtbar, man selber merkt es nicht. Ich glaube, dass die Wohnung ein Stück auch unseres Inneren ist. Wir gestalten unsere äußere Umgebung, auch die Wohnung, ein Stück so, wie es in uns innen aussieht. Wenn wir die Augen zumachen, wie ist es da? Wie ist eure innere Wohnung? Was tauchen für Gestalten auf, für Menschen? Ist es beängstigend, dass man schnell irgendetwas anderes braucht? Oder seht ihr einfach nur die vielen Serienfiguren, die man Stunden, Tage und Wochen lang konsumiert? Was seht ihr, wenn ihr die Augen schließt in eurer inneren Wohnung? Ist es ein großes Maß an Liebe, welches aus euch hervorquillt? Ist es eine Freude, die immer wieder auftaucht? Merkt ihr in euch auch Barmherzigkeit, ein Mitleiden, ein Fühlen mit den anderen? Habt ihr die Natur nach Hause eingeladen in Form von Blumen, Pflanzen oder vielleicht auch kleinen Haustierchen? Oder kann es sein, dass hin und wieder auch der Frust stark wird in euch und eure innere Wohnung bestimmen möchte? Dass ihr einfach völlig unzufrieden seid, weil es nicht so funktioniert, wie man sich's vorgestellt hat? Oder man ist voller Angst, weil Menschen, die man lieb hat, in Gefahr sind? Habt ihr Albträume hin und wieder, die euch quälen? Oder sogar richtigen Hass? All das richtet unsere innere Wohnung ein. Das, was wir empfinden und wie wir leben und von wo wir unsere Impulse ziehen, das baut unsere innere Wohnung. Und es ist gar nicht so einfach, sie fernzuhalten, sie freizuhalten von Einrichtungsgegenständen, die uns zerstören, die uns kaputt machen. Vielleicht sind wir uns einig, dass es gut ist, auch die innere Wohnung so zu gestalten, dass wenn man nach Hause kommt, sich freut, sich hinsetzen kann, in den Sessel oder aufs Bett fallen lassen kann und Frieden spürt, Liebe in sich aufkommen lässt und eine gewisse kleine Freude am Leben hat. Wir lesen in Johannes 14, Vers 23. Jesus spricht: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Also wir haben ein Angebot, ein großartiges Angebot für alle Menschen dieser Stadt. Nicht nur für uns, die wir vielleicht auch das Wort Gottes kennen, sondern für Menschen, die es nicht kennen. Da ist Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus, die wollen persönlich Wohnung in uns machen. Die wollen unsere Wohnung gestalten. Die wollen in unserer Wohnung dominieren. Sie wollen uns selbst gestalten. Ein großartiges Angebot. Zumal, wenn man weiß, dass dieser Vater, zu dem Jesus betet und den er ein inniges Verhältnis hat, die Liebe des Höchsten ausgeschüttet hat in das Herz von Jesus und auch über die Menschen, die von diesem Jesus die Botschaft gehört haben und sie weitergetragen haben, immer und immer wieder, sodass sie jetzt über den ganzen Globus ausgestreut ist. Wie war nochmal die Bedingung? Wann werden sie kommen und Wohnung machen? Wenn wir sie einlassen natürlich, also ungefragt kommen sie nicht. Wie war die Bedingung? Wenn, Jesus fängt mit wenn jemand an, wenn jemand. wenn jemand mich liebt. Also Jesus sagt, es bedarf einer Zuneigung zu mir. Wenn jemand kritisch mir gegenüber eingestellt ist, geht schlecht. Wenn jemand alles besser weiß, Pech gehabt. Aber wenn jemand spürt, sagt Jesus, wenn er mich ins Herz schließt, weil er erkennt, so wie dieser Jesus, so wie ich da bin, den Vater repräsentiere und mich ins Herz schließt, dann. Noch nicht ganz. Wenn ich zum Beispiel, ich schlage das Buch Johannes auf und lese von Jesus. Und ich entdecke so viel, was mich anrührt, und dann entdecke ich eine Liebe zu diesem Jesus, weil seine Worte in mir etwas hervorbringen, mich neu stimmen, alle anderen Einrichtungsgegenstände meiner Wohnung ein Stückchen in den Hintergrund drängen, die sind gar nicht mehr so wichtig. Sondern das, was er sagt, das trifft mich, das verändert mich. Was sagt Jesus noch als Bedingung? Mich liebt und meine Worte halten. Natürlich, wenn ich jemanden lieb habe, dann achte ich ganz genau darauf, was dieser jagt. Und ich werde schauen, dass ich das halten kann. Achten wir genau auf die Worte von Jesus? Und versuchen sie in unserem kleinen Leben umzusetzen? Wenn ja, wenn wir zumindest den Versuch starten, das gelingt ja nicht immer, wenn wir den Versuch starten und sagen, ja, Jesus, dir möchte ich nachfolgen, deine Worte möchte ich halten, ich will mich von ihnen prägen lassen, dann wird sich unsere innere Wohnung verändern. Sie wird neu gestaltet werden in eine Art himmlische Wohnung. Eine Wohnung im himmlischen Haus. Manche meinen, diese himmlische Wohnung, die kommt erst später. So wie zum Beispiel der Paulus im 2. Korinther 5, Vers 1 sagt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, also wenn wir sterben, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Das finde ich ein schönes Bild, dass wir mit unserer Behausung, mit seiner Behausung überkleidet werden. Es ist so, als wenn wir unsere kleine Hütte, die wir haben, also unser Ich, wenn wir die Augen schließen, die manchmal so mangelhaft ist, wenn auf einmal eine größere Hütte drüber kommt und wir gehen aus unserer Tür heraus, unseres kleinen Hüttchens, und sind in einem schönen, großen Haus, in dem alles wohl eingerichtet ist und fühlen uns vom ersten Schritt an wie zu Hause. Ist das nicht ein tolles Bild? Ein Bibeltext möchte ich euch noch weitergeben, bevor ich dann mal zu unserer Marie switche. Natürlich, wenn wir Jesus im Herzen haben und wenn wir sein Wort halten, dann will er Wohnung machen mit seinem Vater im Himmel bei uns. Und natürlich können wir einiges dazu tun, oder zumindest, es gibt Kriterien, wonach wir entscheiden können, sind wir auf dem guten Weg oder auf den vielleicht nicht so guten Weg. Und da sagt Paulus im Philipperbrief, Philipper 4, Vers 8, also weiter, Brüder und Schwestern, Darauf seid bedacht, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf habt bedacht. Das heißt, dass wir auf achten, dass wir unsere innere Wohnung nicht zumüllen mit allem Schrecklichen, mit allem Sinnlosen, sondern dass wir genau darauf achten, was wir aufnehmen, dass es gut für uns ist. Wahr. Dass wir darauf achten, was wir sprechen. Dass all das, was falsch ist, wo man sich nicht wohlfühlt bei, dass wir es lassen. Und dass wenn Frust hochkommen will und manchmal auch abgrundtiefer Hass, dass wir diesen in die Schranken weisen. Und das können wir, weil Jesus Christus hat diesen Weg ja freigemacht für uns. Wir können seine Vergebung in Anspruch nehmen. Wir können jederzeit ihm sagen, ich meine, im Jakobusbrief steht es, woher kommen denn die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet. Ihr könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und bitten heißt, ich kann nichts beanspruchen. Mein Leben zu füllen, ich kann nichts beanspruchen. Auch von dem Nächsten, der mir vielleicht Feind ist. Es macht keinen Sinn, mit dem zu rechten, sich einen Anwalt zu nehmen und in den Krieg zu ziehen mit ihm. Jesus sagt, lasst euch lieber übervorteilen. Es ist besser. Und dann lernen wir bitten. Weil wir wissen, wir haben nichts zu beanspruchen. Es ist alles von Gott geschenkt und Gott wird es zu seiner Zeit auch wieder nehmen. Aber bitten können wir. Und wenn wir in Demut bitten, dann wird manches geschehen, was uns staunen lässt. Marie Hesse hat dies in ihrem Leben erlebt. Sie ist als Kind von Missionaren in Indien geboren, 1842. Nun sagt man ja, Pastors Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Da ist was Wahres dran, weil nämlich, wenn ein Mensch einen hohen Anspruch hat ans Leben, und den haben normalerweise Missionare und Pastoren, dann, wenn man darin ständig aufwachsen muss und groß wird, dann kommen große Spannungen. Und manchmal ist das okay, manchmal geht das gut und manchmal geschieht Rebellion vom Feinsten. Und dann gehen Wege auseinander. Und dann gibt es Feindschaft. Und natürlich, die Pastoren oder Missionare, die leiden dann darunter, aber wissen sich auch nicht zu helfen. Und mit Druck oder Macht konnte man damals schon nicht immer viel helfen und heutzutage erst recht nicht. Was soll man tun? Schwierige Frage. Jedenfalls, Frauen oder Mädchen sind ja meist etwas geschmeidiger. Na, ich kann mich auch irren. Vielleicht nicht. Die können genauso krantig sein. Jedenfalls, Marie ist da aufgewachsen und sie kam dann aber nach Basel in eine Pflegefamilie. Weil die Eltern sind so beansprucht dann, dass sie die Kinder gar nicht immer großziehen können. Also auch schon eine ganz schöne Härte. Und dann wurde sie in einer Pflegefamilie groß. Ich möchte jetzt nicht das Leben von der Marie euch erzählen, das könnt ihr selber bei Bedarf lesen. Ich möchte auf wesentliche Punkte mal raus. Das erste ist, sie ist die Mutter von dem Hermann Hesse. Meine Frage an euch, kennt ihr ein bisschen Hermann Hesse? Du hast ja ein Gedicht gelesen, sagt euch der was? Hermann Hesse, was sind deine sofortigen Assoziationen? Ja? Suchend, ja. Zwiespältig, ja.
Was er unter Leben und Verständnis sieht.
Also ja.
Ein Thema, mit dem man selber auch unterwegs ist.
Ja, ja.
Und sich entweder mit ihm identifizieren kann oder ihm sagt, wie steht es auch was.
Ja, ja. Genau, also man kann ihn schwer für sich in Beschlag nehmen. Er ist immer so, mal so, mal so, gar nicht so einfach. Er hat einmal über seine Mutter gesagt. Also seine Mutter hat alles, ihr ganzes Leben sorgfältig in Tagebuchform aufbewahrt. Also man kann es richtig gut studieren. Hier ist zum Beispiel so ein Buch über Marie Hesse. Nur ein kleiner Ausschnitt von den vielen Aufzeichnungen, die sie gemacht hat. Und man kann in das Leben eintauchen und kann gucken, wie haben denn so Missionarskinder gelebt damals und was haben die erlebt? Wie haben die ihren Glauben erlebt? Wie haben die ihre pietistische Prägung, die sie ja hatten, dann mitgenommen? Wie haben die auf andere Menschen gewirkt? All das kann man daraus lesen. Und zum Beispiel sagte der Hermann Hesse über seine Mutter, also ich habe ja schon manchen Poeten gehört und manche großen Namen der Weltgeschichte. Aber gegenüber meiner Mutter sind sie blass. Und ich habe die Marie Hesse gelesen. Sie hat einen ganz feinen, schlichten Ausdruck. Vielleicht können wir mal uns die Marie Hesse in jungen Jahren mal angucken. Eigentlich Marie Gundert. Ihre Eltern hießen Hermann und Julie. Guckt euch die mal an. Ein bisschen melancholisch, ernst. Ich würde fast auch etwas kritiksüchtig herauslesen. So spitze Mundwinkel. Ja. Ansonsten weiß sie, was sie will. Etwas burschikos vielleicht. Ja, sie wollte eigentlich auch ganz gerne mal ein Junge sein. Und dann hat sie einen Mann kennengelernt, den Charles Isenberg, ein britischer Missionar, den sie geheiratet hat. Sie ziehen nach Indien, nehmen also die Laufbahn ihrer Eltern auch weiter wahr, bekommen 3 Kinder und dann wird der Mann schwer krank und stirbt an Lungentuberkulose mit 30 Jahren. Sie sind wieder in Deutschland. Und irgendwann lernt sie dann einen anderen Mann kennen, den Johannes Hesse. Und sie beziehen eine neue Wohnung. Und haben weitere 6 Kinder. Das Problem ist zu der Zeit, die Kinder haben eine große Sterblichkeit. Es sind einige, die sterben, die schon frühzeitig beerdigt werden. Damit muss man als Eltern klarkommen, irgendwie. Sie reflektiert das auch sehr gut in ihren Briefen, was für einen Schmerz sie empfindet und wie sie es doch im Glauben auch versteht und bewältigen möchte. Und dieser Johannes Hesse hatte einen Vater. Der Vater hieß Karl Hermann und kommt aus dem Baltikum. Er wohnt in dem Baltikum. Und das, was Marie Hesse über ihn beschreibt, das ist so klasse, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Dürft euch vorstellen, einen über 70-jährigen alten Mann, als Beruf ist er Arzt gewesen und ist ein Original vor dem Herrn. Und da schreibt sie, 1876, vor allem aber möchte ich euch, teure Geschwister, unseren goldigen Papa Hesse vorstellen können. Er ist ein wahres Prachtstück und Original, ein kleiner, lebhafter, frischer Mann von 74 Jahren. Mit einem klaren, leuchtenden, schönen Antlitz, darin der Friede Gottes, die Liebe gegen alle Menschen, die Dankbarkeit und kindliches Glück zu lesen ist. Wenn er morgens Andacht hält, weiß man nicht, ob er liest, ob er redet oder ob er betet. Es fließt so ganz einfach und so natürlich eins in andere über und man wüsste gar nicht, wo aufstehen, wenn es Sitte wäre, zum Gebet sich zu erheben. Man bleibt immer stille dazu sitzen. Ein unverwüstlich heiterer Mann ist Vaterchen Hesse. Im Scherz sagt er so, einem oft die bittersten Wahrheiten. Und seine erbaulichsten Gespräche sind gewürzt mit originellen Gleichnissen und Ausdrücken. Du, lieber Hermann, hättest eine Herzenslust an ihm. Das sagt sie zu ihrem Sohn, ja, so im Brief. Formelles Wissen, Steifheit, frommes Geschwätz und dergleichen ist ihm grundverhasst. Und er macht da schnell ein Ende. Bei ihm ist der Glaube so recht sein Leben geworden. Ich möchte sagen, er leibt und lebt in seinem Heiland. Es strömt nur so still immerfort über, was im Herzen lebt. Wie war das mit der Wohnung im himmlischen Haus? Das ist doch so eine so treffende Beschreibung dafür, wie ein Mensch sein Leben gestalten kann und der Vater im Himmel Wohnung in ihm nimmt. Dass andere Menschen sich einfach nur noch wohlfühlen in der Nähe, aber auch auf eine gute Art und Weise Korrektur erfahren und heil werden. Und dieses Vaterchen, das hatte so ein Wesen, aber auch eine große Naturverbundenheit. Er hatte einen Garten gehabt. Neulich rief er: Ach Gottlob, dass ich Unkraut ausjäten darf. Ich, böser Mensch, hätte es ja verdient, im Gefängnis zu sitzen und Wanzen zu zählen. Das ist Vaterchen Hesse. Oder Vaterchen sagt: Das ist das Famose, dass der alte Feind, der Strundkerl, der Tod, jetzt noch mein guter Freund geworden ist, auf den ich alle Tage mit Freuden warte. Also mit 76 Jahren dann, ja. Ich bin ein glücklicher Mensch gewesen, mein Leben lang. Die Reise war gut, aber das Heimkommen bleibt das Beste. Oh, was wird das Heimkommen sein? Der Tod ist gar nichts Böses. Er ist zwar Fluch und Strafe, aber es ist mit ihm wie mit der Arbeit und dem Kinderkriegen. Der Fluch ist in Segen verkehret. Wir fürchten ihn jetzt nicht mehr. Wir haben ihn gerne. Die Sache ist die: Durch den Tod wird alles liquidiert. Da kommt alles zum Frieden. Ich habe zwei Frauen und liebliche Kinder und teure Freunde durch den Tod verloren. Aber es kam jedes Mal ein besonderer Segen darauf. Dann sprach er davon, wie manche jung sein möchten und andere wünschten, alt zu sein und bald zu sterben. Und es sei alles Unsinn, denn beides ist gleich dumm. Der jetzige Augenblick, das Heute, das Jetzt, da steckt der Segen drin. Pack's, greif's mit beiden Händen, was Gott heute gibt, und mach du dir keine närrischen Grillen über dies oder das Wünschen. Es wäre nicht halb so gut, wenn es nach deinem Wunsche ginge, als es jetzt ist. Vaterchen Hesse aus dem Baltikum. Marie hat es in einer wunderbaren Art auch beschrieben. Marie, natürlich, ihr könnt euch vorstellen, ein Leben voller Aktivität, dann diese Kinder zu versorgen, auch in Notzeiten, das fordert und macht die Menschen auch irgendwo ausgelaugt und kaputt und vielleicht auch krank. Und mit der Medizin war es damals auch nicht so sehr gut bestellt. Jedenfalls holte sich Marie Hesse eine schwere Krankheit. Niemand wusste so richtig, was sind die Ursachen gewesen. Sie schreibt 1894: Meine Kräfte nahmen sichtlich ab. Am 2. Juni erklärte mir Dr. Zahn, ich leide an Knochenabweichung. Und da die meinigen und auch der Professor Liebermeister ein Urteil wünschten, reiste ich am 20. Juni nach Tübingen. Liebermeister bestätigte Dr. Zahns Urteil und befahl mir eine strenge Kur für 6 Monate. Vollständiges Bettliegen, tägliches Baden, und so weiter. Aber es wurde nicht besser. Die schreibt 1895: Dieses ganze Jahr war ich krank, elend, bettlägerig, aber der Herr erquickte mich und machte mich so glücklich mit ihm, dass ich mit niemand getauscht hätte. Als der wunderschöne April kam, tragen mich meine Lieben hinaus in den Garten auf ein Feldbett und ich genoss mit Lob und Dank Sonnenschein, Vogelsang und Knospensprießen. Meine Kinder taten mir zulieb, was sie konnten, und mühten sich mit dem Haushalt. Johannes war geduldig und treu, also ihr Mann, und von allen Seiten durfte ich so viel reiche, wohltuende Liebe genießen, dass ich oft tief beschämt war. Also eine Frau, die nicht mehr laufen kann, die einfach nur noch gebunden ist an ihren Körper, der nicht so richtig will, und die eigentlich in diesem Alter auch schon aufgegeben hat, dass es besser werden könnte. Und dann kommt eine Wendung. Das hängt unter anderem mit unserem Elias Schrenk zusammen. Ich hatte ja schon mal von diesem Missionar erzählt, diesen alten Schrenk, der auch in der evangelischen Gemeinschaft ja eine große Wirkungsstätte hatte. Ein bisschen umstritten vielleicht, aber auch enorm väterlich in seiner Art, Weise und um Ausgleich bemüht. Und am 7. Januar kam vom Oberförster ein Brief an meinen lieben Mann. Er möchte ihm mitteilen, wann er Herrn Schrenk besuchen dürfe. Er wünsche Handauflegung für sein schweres Magenleiden. Dieser Brief bewegte mich wunderbar. Fehlte es mir am Ende an dem vollen kindlichen Glauben und an der Demut? Das heißt, da ist sie das erste Mal auf die Idee gekommen, dass ja nicht die Ärzte das letzte Wort sprechen über Krankheiten, sondern dass Gott imstande ist zu heilen, auch durch Menschen hindurch. Und sicherlich hat sie gedacht, Mensch, wenn der Oberförster darum bittet, und hier sind wir wieder beim Bitten, bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Oder wie sagt Jesus zu den Kranken, was willst du, was ich dir tun solle? Drücke es in Worten aus. Sage es konkret. Was wünschst du? Am Sonntag, dem 12. Januar, vor 11 Uhr, kam Herr Schrenk, legte mir die Hände auf und betete im Geist und Kraft für mich und plötzlich auch um Genesung. Richte sie wieder auf. Stelle sie auf ihre Füße. Ich erschrak und zitterte. Oh, was bittet er da? Soll ich wieder hinein in alles, was ich als abgeschlossen verlassen habe? Und dann doch zugleich der Gedanke, wenn Gott wollte, sollte ihn mein Unglauben aufhalten? Nein, Herr, ich will, was du willst. Und nun hatte ich plötzlich Mut und Freudigkeit, mitzubeten um Heilung. Auch Johannes ließ sich die Hände auflegen und Segen und neue Kraft zum Dienst des Herrn erflehen. Es war eine hochfeierliche Stunde. Mir war's wie ein Pfingsten. Und dann erlebt sie, unmittelbar darauf, trotz aller Unruhe nahmen die Schmerzen ab. Und ich konnte nachts schlafen wie ein Kind. Das sagte ich Schrenk, worauf er ganz fröhlich sagte, oh, jetzt habe ich erst recht Mut. Wir beten heute Abend wieder. Abends legte Schrenk nochmals die Hände auf unter herzlichem gläubigen Gebet. Ich fühlte, dass etwas geschah. Es flossen Kräfte auf mich herab. Die ganze Nacht konnte ich vor Loben, Danken, Jauchzen nicht schlafen. Wie ein heißer Strom fühlte es in mir vom Kopf durch den ganzen Leib wogen und wallen. Ich habe Jesu Kleidersaum anrühren dürfen und er ist mir ganz nahe. Das war das selige Gefühl, das mich jauchzen machte. Ich konnte danken für die Heilung, noch ehe ich probiert, ob denn die elenden Füße mich wieder tragen könnten. Ich machte Licht und versuchte es, mich an Bettlade und Nachttisch haltend aus dem Bett zu gehen. Es ging. Es war ganz neues Leben und Vermögen da. Ja, ich konnte die Füße wieder lüpfen. Ich hatte sie vorher nur durch vorwärts schieben können, wenn man mich stützte. Und jetzt diese Wonne. Still legte ich mich wieder hinein, löschte das Licht und konnte nur Loblieder und Dankpsalmen stammeln. Obschon ich vor Freude nicht geschlafen, war ich morgens munter und ohne Schmerzen. Als Adele kam, bat sie, mich anzukleiden, denn der Heiland macht mich gesund. Adele fiel mir um den Hals und weinte. Dann half sie mir in die Kleider und geleitete mich auf das Sofa im Esszimmer neben meiner Stube. Wie freute sich Herrn Schrenk, als er mich da schon zum Frühstück fand, und wie staunte Papa, als er mich um den Tisch Gehversuche machen sah. Wir blieben aber stille und ich lag meist auf dem Sofa. Beim Nachtessen, da ich auf dem Sofa lag, meinte Herr Schrenk, er hätte mich ganz gerne auch am Tisch. Ich stand auf und aß am Tisch mit allen zusammen. Das war Mittwoch, den 15. Januar. Ein unvergesslicher Tag in meinem Leben. Und von da an geht es aufwärts. Sie lernt richtig wieder laufen und sie kann wieder in ihrem Leben auch die Rolle einnehmen, die sie vorher gehabt hat. Ich finde das so bezeichnend, wie dieser Glaubensfunke wirken kann, wie auch Gebet um Heilung nicht unnütz ist, sondern wie es hilft, auch das, was einem auf dem Herzen ist, bewusst zu machen, in Worte zu fassen. Und so können auch wir als Gemeinde uns einander stärken und auch dort unsere Sorgen mitteilen und auch füreinander einstehen. Habt Mut, das, was euch kränkt, was euch fertig macht, auch anzuvertrauen, dass eine Heilung und eine Veränderung passieren kann. Es ist nicht gut, unter den Möglichkeiten, die Gott im Leben für uns vorgesehen hat, zu bleiben. Und dazu dient unter anderem auch unsere Gemeinschaft hier, dass wir einander tragen, stärken und stützen. Nun ja, nun ist es ja so, dass jede Heilung, die im Leben passiert, auch immer nur vorläufig ist. Denn man wird älter und älter. Und na klar, die Körper bauen ab, man sieht nicht mehr so gut, man hört nicht mehr so gut, man kriegt nicht mehr alles mit und es wird mühevoller. Man ist müder als sonst und man merkt irgendwas, es scheint wohl abwärts zu gehen. Und wie geht man damit um? Und so viele Menschen geraten dann in so eine Depression hinein. Ich hatte so große Vorstellungen, solche großen Wünsche für mein Leben und nun soll alles zu Ende sein? Nun soll sich kaum noch etwas verwirklichen können? Und genau diese Bitternis darin ist nicht unsere Bestimmung, sondern es ist, dass wir uns freuen dürfen auf diese große Wohnung, die Gott für uns jetzt schon, aber auch dann bereit hat. Wie hat Marie auch dieses Altwerden bewältigt? Wir hören mal kurz auch, was sie schreibt. Herrlich, sagte Marie, wenn man so am Ende des ganzen Erdenlaufes zurücksehen kann. Es ist eine große Harmonie der Liebe, die alles so gewoben hat. Und wenn man neben der Beschämung nur zu danken hat, ich glaubte wohl, dass manche Stücke seien verfuscht. Aber es war alles genauso, wie ich es nötig hatte. Und wenn das in einem Menschenleben ist, wie wird es erst sein, wenn das ganze Erlösungswerk vollendet und alles am Ziel ist? Am Sonntagvormittag, dem 13. April 1902, sagte sie, mein Heiland kommt. Oh, mein Heiland. Dann wird sie gefragt, ja, siehst du ihn denn schon? Nein, ich sehe ihn noch nicht, aber ich spüre ihn um und um. Und das letzte zusammenhängende Wort, das sie gesprochen hat, 48 Stunden vor ihrem Ende, auf die Frage, ob sie es nicht denn sehr schwer habe, und sie hat gelitten, Sie hat Schmerzen gehabt. Ach, ich habe es gut in jeder Beziehung. Gott sei Dank. Und dann ist sie gestorben. Ich finde, in dieser Marie Hesse können wir ein Stück erleben. Es war nicht alles super, es war nicht alles schön in ihrem Leben. Sie hat viel durchmachen müssen, viel gelitten. Aber sie hat immer wieder zu diesem Zentrum des Lebens gefunden. Sie hat sich davon nicht entmutigen lassen und hat in ihrem Heiland diese himmlische Hütte gebaut. Der Hermann Hesse, über den man ja geteilter Meinung sein kann, und manche Quellen sagen auch, der Hermann, der hat es ja schwer zu leiden gehabt unter den Eltern, vor allen Dingen unter dem Vater. Wer weiß, wer will das einschätzen? Der wollte ein Buch rausbringen über Gedichte und wollte es seiner Mutter widmen. Und dann ist seine Mutter gestorben. Und da hat er diese Widmung in ein Gedicht gefasst. Meiner lieben Mutter, ich hatte dir so viel zu sagen. Ich war zu lang im fremden Land. Und doch warst du in all den Tagen die, die am besten mich verstand. Nun, da ich meine erste Gabe, die ich dir lange zugedacht, in zagen Kinderhänden habe, hast du die Augen zugemacht. Doch darf ich fühlen, wie beim Lesen mein Weh sich wunderlich vergisst, weil dein unsäglich gütig Wesen mit tausend Fäden um mich ist. Wie sagt Jesus? Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.